Der Retro-Kompott-Stammtisch. Hier treffen sich jeden Freitag ab 21 Uhr Podcaster des Retro-Kompott-Teams, Hörer und Fans zum lockeren Talk über ihr Hobby. Die erste Stunde des fertigen Stammtisches wird hinterher allen Hörern des Retro-Kompott-Kanals als Podcast kostenlos zur Verfügung gestellt. Die komplette Folge gibt es für alle Unterstützer ab $1 im Monat. Jeder kann mitmachen, kommen und gehen, wie an einem echten Stammtisch. Mal schauen, wer sich heute alles eingefunden hat.
Hallo und willkommen zu unserem Retro-Kompott-Audio-Stammtisch. Das ist ja hier das Meeting, Audio-Meeting, wo jeder mitmachen kann vom Retro-Kompott-Podcast. Und ihr könnt euch einfach via Teamspeak einloggen. Die Anleitung dafür gibt's auf www.retrokompott.de. Und wer ist heute mit dabei? Wir haben heute die Nummer 78 und es ist der 31. Juli. Und heute mit dabei sind der Maniac 242, der Michael. Hallo.
Servus.
Dann der Amiga Master, der Marcel.
Einen schönen guten Abend, hallo.
Dann der Pagefall 2000, der Ingo.
Auch von mir einen schönen guten Abend.
Und der Retro-Kompott-Podcast-Host Patrick ist auch mit dabei.
Ja, und ich freue mich, dass ihr diesmal die Nummer wieder gesagt habt, weil letzten Freitag habt ihr die Nummer nicht erwähnt.
Und dann haben wir noch den Sky76, also den Bernhard.
Servus aus Österreich, hallo.
Hallo, und meine Wenigkeit der RSN8887, also der Arne. Und wenn dann wer dazukommt, dann müssen wir uns eben alle merken, dass wir die Leute dann auch begrüßen und hier nennen. Und ja, was liegt euch auf dem Herzen? Habt ihr was Tolles gespielt oder irgendwas?
Ich habe keine Zeit zum Spielen, ich muss YouTube-Videos gucken. Da war so ein komisches Video vom Retro-Kompott-Videostammtisch, was mir die Zeit raubt beim Gucken. Und Marcel wahrscheinlich die Zeit raubt beim Schneiden. Da habe ich ja eben schon so Gerüchte gehört. Gestern war ja Last Ninja-Zeit. Und ich glaube, das hat nochmal Erklärungsbedarf gleich, was da abging. Das war wirklich köstlich. Eine Sache wollte ich nochmal kurz vorweg, weil da kam eine Mail, eine Rückfrage. Da ging es um die RSS-Feeds, wie man die Stammtische im RSS-Feed hört, wenn man Unterstützer ist. Und da nochmal der Hinweis, die Feeds werden generiert bei Patreon oder Steady und die müsst ihr euch dann aus dem System rauskopieren. Und wenn ihr dann die Links habt, dann könnt ihr die vollen Stammtische auch im Podcatcher auf dem Handy hören. Also ganz wichtig, wenn ihr Unterstützer seid und mehr als eine Stunde hören wollt, braucht ihr den RSS-Feed, weil sonst hört ihr die falschen Versionen. Das nochmal als Hinweis, weil da gab es bei einigen Unklarheiten. Ja, Ingo, wie geht's dir und deinem Schlüsselproblem?
Tja, also gestern Last Ninja war wirklich zum Piepen komisch. Erstmal war ich ja etwas sauer, weil ich hatte überhaupt keinen Bock auf Last Ninja, weil ich hatte das ziemlich negativ in Erinnerung. Weil für mich war das Spiel damals eigentlich unspielbar und ich weiß jetzt auch wegen welcher Stelle. Das war nämlich die Stelle mit dem Schlüssel. Da bin ich, glaube ich, vor 30 Jahren gescheitert und kam nicht weiter und habe frustriert aufgegeben. So, ja, und beim Schlüssel, da bin ich dann auch wieder festgesessen. Und der Danny war dabei, der Arne und der Michael waren dabei. Und der Danny hat das Spiel ja vorgeschlagen. Und für ihn war das überhaupt kein Problem, den Schlüssel aufzuheben. Aber ich habe es einfach zum Verderben nicht geschafft. Und dann hat mir der Danny
Arne
und
hat
der
ja Arne... Arne Theorie, dass es an der falschen Version liegt. Und hat ja ganz viel rumprobiert, aber...
Moment, das kam ja noch besser. Und zwar, der Arne hat mir ja erstmal ganz exakt erklärt, wie man einen Schlüssel aufnimmt. Also so wie zu einem kleinen Kind, ja. Da musst du ganz nah ran mit der Hand dran.
Das hatte was von Therapiegruppe, ja.
Genau. Und ich kam mir echt schon ziemlich doof vor. Naja, und dann wollte der Arne mir das zeigen und dann hat er selber nicht geschafft. Tja, und dann saßen wir dann irgendwie eine Stunde.
Überhaupt nicht. Und wir dann haben alles wir gerätselt, versucht, liegt wir haben, es an der Version.
Wir haben versucht, dann irgendwie da rein zu glitschen und das hat nicht geklappt. Und dann habe ich auch mal eine andere Version geladen und plötzlich ging's bei mir.
Ja, genau. Und dann haben wir das dann irgendwie rausgefunden. Und Danny hat es uns auch noch zweimal gezeigt. Bei ihm klappt es immer und dann war es nur noch ein einziges Gelächter. Und irgendwie haben wir dann rausgefunden, dass man eben zuerst die Tasche nehmen muss. Das hat ja dann Danny auch in der Anleitung nachlesen können. Es steht also einfach in der Anleitung. Wir sind auch bescheuert. Wir hätten ja vorm Videostammtisch auch einfach mal die Anleitung des Spiels lesen können. Dann wäre es uns klar geworden. Anleitung, man muss halt erst die Tasche nehmen und dann kann man auch den Schlüssel nehmen.
Ja, und wir vermuten, dass das ein Kopierschutz gewesen sein könnte, weil ich verstehe einfach nicht, warum ansonsten kein Hinweis gekommen wäre. Ja, ich kann den Schlüssel nicht aufnehmen, weil ich habe keine Tasche. Das wäre ja ohne Probleme möglich gewesen, sogar auf dem
C64. Da müsste eine Fehlermeldung kommen, richtig. Und das ist garantiert Absicht, das glaube ich auch. Und das ist eigentlich ein sehr brillanter Kopierschutz, weil ihr seid ja auch gestern wieder voll drauf reingefallen, obwohl einige das Handbuch hatten. Also fand ich köstlich. Aber zum Zuschauen, ich hätte niemals gedacht, dass wir mal ein Video produzieren, wo eine halbe Stunde lang über einen Schlüssel diskutiert wird. Das war schon wieder, sehr besonders.
Der Schlüsselmoment.
Ich fand's auch genial, im Chat kamen dann auch so Hinweise. Nein, näher ran, weiter weg und so. Und auch im Chat hat's auch keiner gerafft. Das war wirklich
total falsch. Da haben wir uns ja auch hingestellt, genauso wie der Danny steht. Und dann hatte Danny immer gesagt, nee.
Du wolltest doch schon mit dem Edding was markieren bei einigen Sachen.
Genau, das war dann später bei dem Drachen, weil das war auch dann so eine bisschen verzwickte Stelle, wo man einen Drachen mit einer Granate töten musste. Und da musste man halt an einer ganz bestimmten Stelle stehen. Und wenn man da nicht wirklich pixelgenau drauf stand, hat man den nicht getroffen. So, und dann hat der Danny mir das gezeigt und ja, ich habe mich auf die Stelle hingestellt und an die Stelle hingestellt und das geworfen. Der Drache war sofort tot. Und dann sagt irgendjemand zu mir, weil ich sage, wohin? Und dann sagt, ich glaube, der Arne hat dann gesagt, nee, du musst zurücklaufen. Ja, was mache ich da? Ich laufe dann zurück. Und der Danny sagt, ja, ist ja kein Problem, der Drache ist jetzt eher weg, die Granaten brauchst du nicht mehr. So, und dann komme ich wieder hoch und plötzlich der Drache wieder da. Und dann habe ich mit der letzten Granate den dann wieder getötet.
Ja, was mich mal interessieren würde, Marcel, du bist ja anscheinend beim Schnitt des Best-of-Videos. Das dürfte ein Lebenswerk werden, oder?
Ich bin schon ein paar Mal kollabiert. Ich brauchte eine Pause, weil ich nicht mehr atmen konnte. Gerade weil es auch gerade so heiß ist. Ja, ich habe ja so die Hälfte geschafft und ungefähr so viel Zeit investiert wie in einem normal langen Videostammtisch bisher. Aber es zieht sich noch ein bisschen. Aber ich versuche jetzt neben dem Audiostammtisch hier noch weiter ein bisschen zu schneiden, soweit das möglich ist.
Was sind denn so die besten Szenen bisher?
Sagen wir mal so, ich habe das erste Mal aktiv zu einem eigenen Beeper gegriffen, um den Arne auch ein bisschen etwas zu entschärfen. Ihr werdet es dann hören im Best-of und sehen.
Ich habe mich nur gefreut, dass ich nicht der Einzige war, der geflucht hat.
Wir haben alle geflucht. Spätestens, wenn es um die Sprungpassagen ging.
Das war ja, okay, ich sage jetzt lieber nichts, aber das war ja echt, also, da habe ich dann irgendwann aufgegeben, weil
im Level 2.
Das Schlimme war, genau, mit dem Unsichtbarkeitszauber, da musste man ja also den erst holen, dann zum Drachen rennen, da musste man einen Sumpf durchqueren. Und dieser Sumpf war grauenhaft schwer, da rüber zu kommen. Und wenn man das dann halt nicht in einer gewissen Zeit geschafft hat, muss man wieder umkehren und wieder sich diesen Unsichtbarkeitszauber holen. Ja, und ich bin halt gescheitert, weil ich nicht zurückgekommen bin. Das habe ich nicht hinbekommen. Der Danny hat es ja auch ausprobiert und der hat ja auch da ziemlich lange gebraucht, aber ich habe dann aufgegeben da an der Stelle.
Also ihr könnt euch ja schon mal den 20.08. dann vormerken, da ist dann Last Ninja 2 dran, ne? Also dann gibt's die Fortsetzung. Das ist ja dann gesetzt, weil es kam mal hinterher der Wunsch, es müsste dann weitergemacht werden. Also es kommt nicht nur Anfang August die zweite Runde Turrican, Ende August kommt die zweite Runde Last Ninja.
Hat aber Spaß gemacht. Also, wir hatten ja gestern, glaube ich, kein Fazit oder beziehungsweise ich bin dann auch schon etwas früher rausgegangen.
Doch, das gab es, aber während des Fazits wurde plötzlich wieder weitergespielt, eine halbe Stunde noch oder 20 Minuten, das hatten wir auch noch nicht. Doch, es gab am Ende noch ein Fazit und dadurch ging das Ganze, glaube ich, nachher fast 3,5 Stunden oder irgend sowas. Ich weiß, unser Event in der Location war bereits zu Ende, die Gäste waren alle schon wieder raus und Last Ninja war noch nicht mal zu Ende. Also das gab es auch noch nicht, dass die AFA schon nicht begonnen hatte und das Event bei uns vorbei war. Also das war schon wieder speziell.
Ja, bis auf die Sprungpassagen hat das wirklich Spaß gemacht und es war auch recht abwechslungsreich, fand ich.
Und es ist immer schön, wenn man das bei uns mitbekommt. Wir haben es halt dieses Mal nicht auf dem großen Fernseher übertragen, in der Location wie sonst, aber ich habe den Streaming-Rechner im Büro stehen, auf Lautstärke, damit man eine Tonkontrolle hat und da ist die Tür zu und du hörtest manchmal unkoordinierte Schreie aus dem Büro. Das war sehr lustig. Das wart ihr.
Ja, ja, also war schon ein tolles Erlebnis. Vor allem die Musik wieder mal zu hören, das war echt toll.
Ja, ich fand es eigentlich auch im Endeffekt ganz schön. Es war ein bisschen lang, also, aber ich bin dann auch bis zum 5. Level gekommen von 6. Danny hat es ja auch dann durchgespielt. Kann man ja alles im Videostammtisch nachschauen bei YouTube.
Also ihr seid schon ein bisschen krank.
Naja, man muss bedenken, ne, wir spielen das an einem Abend eben. Für mich war es wirklich das erste Mal ernsthaft und dann gleich bis in Level 5 mit Dannys Hilfe so ein bisschen, mit den ganzen, wo man jetzt hingeht, da habe ich ihn immer gefragt, aber ja, wenn man sich so ein Spiel damals für 100 Mark gekauft hat, dann will man ja auch ein bisschen länger als einen Abend Spaß haben. Von daher finde ich das eigentlich alles ziemlich akzeptabel. Klar, es ist frustrierend, aber man kommt eben irgendwann durch und man will damals, ja eigentlich auch eine Woche mit Spaß haben,
nicht nur einen Abend. Frustrierend. Ich habe es als Jugendlicher nicht weitergespielt, ich hatte keinen Bock auf dieses Spiel mehr, war mir alles zu hakelig. Hätte ich gewusst, wie es wirklich ist, hätte ich es weitergespielt, aber ich hatte keinen Bock drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war mir.
Aber du hattest auch keinen Trainer früher, oder? Weil das ist ja der Unterschied.
Ich hatte sowohl das Original als auch einen Trainer. Ich hatte beides, doch, doch. Aber ich fand das Spiel halt nicht gut. Ich habe mir die Musik angehört und wieder ausgemacht. Und da habe ich irgendwann einen Level-Skip gehabt bei dem Trainer und habe ich von jedem Level die Musik angehört und wieder ausgemacht. Also ich habe das Spiel nie spielen können. Es hat mich nur aufgeregt. Deswegen, ich fand es zu hart damals. Ich fand es einfach viel zu viel Input für so einen kleinen Joystick, hat Arne ja auch so schön formuliert. So viel Funktion und so ein kleiner Stick, das kann ja nicht gut gehen. Aber im Endeffekt ist die Belegung ja sogar schlau, wenn man sie dann irgendwann verinnerlicht hat. Also, naja. Und dass sie verrückt sind, das wissen wir ja. Ich meine, wir haben dann noch die Arthur-Show gemacht, wir haben noch Amiga Live gespielt und danach habe ich mich mit Arne noch kurz festgequatscht, ein paar Minuten. Also, das waren schon wieder Uhrzeiten. Ich weiß nicht, wie spät es bei dir war, Arne, aber bei uns war es 4.20 Uhr.
Ich bin, glaube ich, um 2:30 rausgegangen. Dann habt ihr doch noch eine anderthalb Stunden weitergeredet, oder zwei Stunden.
Ja.
Respekt.
Aber ohne Aufnahme.
Ja, das ist schon etwas krank.
Absolut, aber das gehört ja irgendwie dazu. Das ist ja, ist halt so. Ist ja, wie gesagt, ich habe auch immer meinen Lieblingssatz, wenn Leute uns wegen der Länge ansprechen und sagen, eure 100. Folge war ja komplett irre. Da wolltet ihr 24 Stunden machen. Und ich sage, nee, hat nicht geklappt, wir haben 28 gemacht. Der guckt nämlich auch an, als wenn ich einen an der Marmel hätte. Also das ist, inzwischen gewöhnt man sich dran. Und das ist auch genau das, was fast schon erwartet wird. Normal wäre ja nicht Retro-Kompott.
Ja, wie der letzte Top-3-Talk mit den besten Amigas. Das war ja den auch dann ausgearbeitet.
Den habe ich bis heute noch nicht gehört und ich verstehe es bisher immer noch nicht. Und ich bin sehr gespannt, was da abgegangen ist.
Das war super spannend. Das
ich kann es mir nicht vorstellen. Also,
das muss ich wirklich sagen. Ich habe einige Dinge gelernt und bei dem einen ersten Platz von der Person, die ich jetzt nicht benennen möchte, aber die hier auch gerade im Chat ist, ja, da muss ich fast weinen, wirklich am Schluss. Also das war echt sehr rührend.
Okay. Ich habe es noch nicht gehört, wie gesagt. Ich bin da sehr gespannt. Ist ja ein Dreiteiler und geworden.
Ihr habt ja auch jetzt einige Andeutungen gemacht im letzten Hauptpodcast. Ich habe mal alles aufgeschrieben und ich werde das alles mal vorbringen, weil warum nicht, wenn sich zu irgendeinem Thema das, Leute finden.
Das war
finden,
aber teilweise nicht ernst gemeint, Ingo.
Es ist egal. Das ist mir völlig egal. Ich fand auch ganz gute Themen dabei. Übrigens, der beste C64, das finde ich auch durchaus ein spannendes Thema. Also das kann man auch mal machen.
Kann man alles machen. Ich finde, ich habe ja wie gesagt, mit Robin vorher habe ich unterhalten, meine Lieblingsamigas, wie lange eine Sendung dauert. Da haben wir beide gesagt, okay, jeder 10 Minuten, dann ist das Thema vom Tisch. Nee, bei euch nicht. Ist halt so. Und wer sich jetzt fragt, was der Top-3-Talk ist, da haben wir jetzt ja die Einspieler auch gehabt im Podcast. Das ist eins unserer Unterstützerformate. Also das könnt ihr hören, wenn ihr bei uns Silber seid. Dann könnt ihr das Rätsel lösen, wie man 4,5 Stunden über Lieblings-Amigas sprechen kann. Finde ich erstaunlich. Also ich hatte ja schon mal in die Gruppe geschrieben, dass wir irgendwann nochmal ein Macintosh-Thema machen. Aber ich glaube, nach den Andeutungen, die ihr gemacht habt.
Also vor dem Also ich hätte wirklich Interesse, da mitzumachen, aber ich habe da echt Angst, weil wenn das nicht klar definiert ist, dann ist es unendlich. Weil
nein, man kann ja mal mit Struktur arbeiten, Ingo. Man kann ja sagen, man macht am Anfang was über die Person, über die Geschichte, über die Firma und dann über 20 Spiele oder irgend sowas. Das muss man ja vorher überlegen.
Über die Geschichte der Firma, allein das sind schon 3-4 Folgen.
Nein, sind es nicht. Das schaffen andere in einer Dokumentation im Fernsehen in einer Stunde.
Ja, aber die ist ja auch nicht sehr exakt.
Ja, wie gesagt, das zum Thema exakt. Arne, du hast ein bisschen meinen Lieblingsspruch gemacht bei Last Ninja, da habe ich Tränen in den Augen gehabt. Du hast irgendwann angehalten beim Laufen und hast gesagt, könnt ihr bitte mal alle in dieses Bild gucken? Und alle gucken hin, keiner sagt was und du sagst einen Satz wie, hier stimmen 4 Pixel nicht.
Ach so, ja,
das fand ich so gut. Super. Wenn man so exakt ist, deswegen kam ich eben drauf, natürlich, dann haben wir ein Problem, ja. Also ich denke mal, da müssen wir mal gucken. Also Stefan wollte sich da ja eventuell mit drum kümmern. Das wäre vielleicht ganz gut, wenn er das mit in die Hand nimmt. Und dann können wir gerne mal gucken, ob wir das irgendwie mit 3 Leuten mal machen. Aber wie gesagt, ausufern kann es, aber nicht so, wie du angedeutet hast. Das geht natürlich im Endeffekt nicht dann. Aber das muss es auch nicht, um Gottes Willen. Ich weiß auch nicht, wie viel wichtige Top-Spiele es jetzt für den Macintosh aus der
alten Zeit. Also Spiele, ich muss jetzt sagen, wenn man das jetzt wirklich nur auf Spiele...
Nein, das sind ja drei Sachen, wie bei jedem Gerät, was wir besprechen. Am Anfang kurz die Firmengeschichte, kurz heißt vielleicht, was weiß ich, eine Stunde oder irgend sowas. Dann kann man über Personen aus der Firma reden und dann nimmt man sich die Geräte raus und dann hat nochmal eine Handvoll Spiele, die sinnvoll ist. Das muss man natürlich vorher überlegen,
nicht spontan. Also ich glaube, dass sich eigentlich niemand einen Mac gekauft hat zum Spielen, weil... Die meisten Spiele wurden ja vom PC konvertiert und wenn, kamen sie dann halt wirklich später, auch teilweise in einer schlechteren Version.
Ja, aber es ist ja trotzdem, gehört das ja dazu. Das geht nachher recht schnell. Also ich glaube auch nicht, dass da über hunderte von Spielen gesprochen werden muss, Gottes Willen.
Wobei, da habe ich auch noch eine ganz lustige Geschichte. Ich habe ja damals auf dem Amiga den Shapeshifter gehabt. Das ist ja dieser Mac-Emulator. Und es gab ja mal eine Zeit, wo man mit dem Amiga den schnellsten Mac machen konnte, den es gab. Und da hatte ich Wolfenstein 3D und das habe ich dann auf dem Amiga laufen gelassen. Und das war lustig.
Das ist wirklich lustig, ja. Aber es war schon ein getunter Amiga, es war kein Standard.
61er.
Alles klar.
Mit oder ohne Grafikkarte?
Picasso 2.
Ja, dann hat das funktioniert, sauber. Ja,
sonst kann das nicht gehen, weil es gab keine 3D-Shooter auf dem Amiga, die liefen. Und es reicht nicht in der Emulation, also nicht viele, die liefen. Sagen wir so rum.
Ja, wobei der hatte Vorteil keine... ist, der musste nicht viel emulieren, weil ja die CPU identisch war. Der musste Teile ringsherum umsetzen. Aber den Hauptanteil, was eine Emulation eigentlich ausmacht, wo wirklich das meiste der CPU Taktzyklen drin verbraten wird, ist ja dann eine ganz andere CPU-Architektur zu emulieren, wirklich. Und das hast du ja alles da wunderbar gespart. Du brauchst die API simulieren und dann lief das schon mal ganz gut.
Ansonsten kann ich noch mitteilen, dass der Schnitt des ASM-Themas voranschreitet. Ich schaffe so pro Tag eine Ausgabe zum Schneiden ungefähr. Das ist auch nicht mehr normal. Aber das wird jetzt langsam eine runde Sache. Also ich bin jetzt mit dem Monat Juni durch. Also auch da geht es langsam weiter. Das heißt, das Thema wird bis Ende des Jahres definitiv fertig. Das dürfte klappen.
Auch das schade, dass Danny jetzt nicht dabei ist, weil ich bin halt ziemlich abgegangen dank ihm und habe mir mehr und mehr 3DS-Zeug gekauft. Also willkommen, ich habe mir jetzt auch noch...
Ich habe mir auch eine geholt von der Woche, ja.
Ah, auch wegen der Diskussion hier mit Danny, ja, wo er davon ja so geschwärmt hat?
Ja,
nein.
Ich habe mir Outrun dafür geholt und eine 3DS.
Ja, das erinnert mich auch, ne? Falls ihr weltweit jetzt keine Lagerbestände mehr von Mister-Systemen seht, das liegt an unserem WhatsApp-Chat.
Ja, habe ich gesehen. Ich will auch noch einen haben, nur ich habe im Moment das Geld nicht dafür, zum Glück. Aber ich will auch noch einen Mister haben, logischerweise. Ich habe damals angefangen, über FPGA zu reden, da habt ihr die Dinger noch nicht mal gehabt. Aber ich hatte ja damals den Mist, also den Vorgänger, den hieß wirklich Mist, den habe ich inzwischen aber wieder verkauft, weil der nicht weiterentwickelt wurde. Den möchte ich auch irgendwann haben, definitiv, weil was ich da jetzt sehe, dass da jetzt Windows drauf läuft, das ist ja geil. Das ist ja richtig genial. Da muss ich dann, falls ich den mal irgendwann, vielleicht Ende des Jahres mir erlauben kann, dann werde ich mal Arne oder Ingo fragen, ob sie mir mal die vorkonfigurierten Cores mal schicken
können. Habe ich alles hier, also ja, kann ich dir bei WhatsApp schicken.
Ich hole mir hundertprozentig das Ding, aber im Augenblick ist das zu teuer, weil man muss ja auch mit genug Speicher haben und sowas.
Ja, es ist eigentlich, finde ich, die eierlegende Wollmilchsau, weil du kannst damit alles machen.
Mich brauchst nicht überzeugen. Ich war immer der größte FPGA-Fan. Ich finde ja auch das neue Handheld, den Oberhammer, was jetzt in der Vorbestellphase ist, dieses,
Analog.
Dankeschön. Von Analog. Das heißt aber nicht Analog. Das ist die Firma. Aber das ist klar, was ich meine.
Diesen Gameboy da.
Pocket.
Nee, ja, der hat einen Namen. Ich komme jetzt auch nicht drauf.
Also Gameboy heißt Pocket.
Nee, der heißt
Analog anders. Pocket.
Nee, ja. Ich bin nicht,
also ich glaube irgendwie sowas.
Das Handheld von Analog auf jeden Fall, weil das ja auch ein FPGA ist, wo du A, die ganzen Gameboy-Module schon direkt reinstecken kannst und B, über Adapter, Game Gear, Lynx und Neo Geo Portable oder sowas kannst du alles noch mit reinstopfen. Das finde ich so genial. Und das hat FPGA, besser geht's doch nicht.
Danny wird noch gleich zu uns stoßen, hat er gerade eben geschrieben.
Davon ging ich auch aus.
Naja, schön.
Aber da freue ich mich auch drauf auf sowas. Jetzt habe ich jetzt noch nicht bestellt, das Ding, wie gesagt, im Augenblick ist es nicht so sinnvoll, so viel Geld rauszuschmeißen für irgendwas. Das Einzige, was ich mir einigermaßen günstig hier angeschafft habe, war jetzt nochmal so ein 3DS mit ein paar Spielen dazu. Da hatte ich jetzt mal Bock drauf. Und das ist, ich habe ein bisschen Probleme mit dem 3D-Effekt. Das wusste ich aber vorher, weil meine Augen sind ein bisschen anti-3D. Aber einigermaßen geht es. Aber werden die Augen wirklich getrackt? Weil du kannst die Kamera zuhalten und hast trotzdem den 3D-Effekt. Weil ihr habt immer gesagt, das wird auf die Augen getrackt.
Nö, das wird getrackt, ja. Das geht dann, schaltet dann auch so um.
Was
die vordere Infrarotkamera, die kleine, nein, die so rot aussieht im Dunkeln.
Die habe ich abgeklebt, läuft trotzdem.
Ja, aber dann ist es nicht mehr so, dass du das dann, wenn du das dann von dem falschen Winkel anguckst, dann siehst du auf einmal die falschen Bilder. Dann siehst du so zwei verschiedene Bilder.
Ich habe komischerweise keinen Unterschied gesehen, witziger. Also ich habe es ausprobiert.
Oder deins ist kaputt, das kann natürlich auch sein.
Nein, der Effekt ist ja da. Den sehe ich, aber wenn ich auf ganz stark stelle, sehe ich es bei einigen Dingen. Wobei, wie gesagt,
das rastet auch so ein. Also wenn du deine Augen verdeckst, dann rastet es nicht ein oder ein Auge verdeckst. Das ist, trackt dich halt irgendwie. Und das kannst du auch sehen, wenn du den Screen einfach ganz weit klappst, also von dir wegklappst.
Da hast du Doppelbilder.
Dann sieht man die zwei Bilder, weil das geht nur in einem ganz bestimmten Winkel. Wenn man also gerade auf den Bildschirm senkrecht auf den Bildschirm guckt, ist der Effekt am besten. Und wenn man es etwas klappt, dann ist es nicht mehr ganz so perfekt. auch selbst mit dem Tracking, weil das ist benutzt irgendein Polarisationsfilter oder so.
Ich habe bei diversen Spielen gar nicht so einen starken Effekt gesehen, ehrlich gesagt. Also bei Outrun finde ich es ziemlich gut zu erkennen, zum Beispiel jetzt. Und bei einigen anderen 3D-Jump'n'Runs oder sowas. Aber einige Sachen hat man keinen 3D-Effekt gefühlt. Also zumindest, entweder sind die Spiele einfach nicht ausgelegt oder die werden dann nicht berechnet. Ich weiß es nicht. Sollen die auch 3D sein, wenn sie vorher nicht 3D waren? Wird das dann sozusagen berechnet? Oder?
Ja, je nach Spiel halt. Aber also ich habe halt jetzt auch dieses Overdrive, 80s Overdrive, dieses Autorennen, das ist auch voll 3D.
Okay.
Und Outrun natürlich. Und diese Spiele, Space Harrier, die ganzen von Sega, die Sega Classics, die sind auch alle Hammer 3D. Und natürlich die von Nintendo, also Mario Land und auch, was ich mir jetzt gekauft habe, Ocarina of Time und Majora's Mask, die alten N64 Zelda-Spiele, die wurden ja nochmal neu remastered sozusagen für das 3DS und die sind auch Hammer 3D, also ja, es ist derartig 3D.
Würde ich nicht spielen, das ist überhaupt nicht was mich interessiert, deswegen ist das schlechteste.
Genial.
Spiel, nicht also. Das beste Spiel, ich spiele ja keine Rollenspiele oder keine rollenspielartigen Spiele. Aber, ja,
das würde ich aber auch nicht, das ist kein Rollenspiel, das sind Actionspiele, also Action-Adventures.
Ich fand Zelda und Co. immer schon für mich inakzeptabel, ich mochte es nicht, ganz einfach. War nie mein Ding und deswegen fange ich da.
Wie kann man Zelda nicht mögen, ey? Was, also Last Ninja magst du nicht, Zelda magst du nicht, was ja, willst du?
Das ist dieselbe Richtung, genau, mag ich halt nicht. Aber das gibt viele, die das nicht mögen, Gott, da bin ich nicht der Einzige, also das habe ich schon von vielen gehört. Du,
ich bin bei dir, ja.
Wer Zelda nicht mag?
Ja, warte eben schon, wer war das? Marcel?
Ich bin's, ja. Ich konnte mit Zelda auch nicht was anfangen.
Marcel mag auch Zelda nicht.
Nee,
mag
das, ist nicht. Mir, das ist mir
oh, zu nein, so
Nintendo.
Nein.
Das ist Nintendo, das ist Japan-Scheiß, den ich nicht mag. Ich bin Japanoid. Ich mag japanische Mangas teilweise und so ein Scheiß, das mag ich ja. Aber Zelda hat mich nie null tangiert. Ich mag ja auch Mario bis heute nicht, also bitte. Das Einzige, was ich
du magst geil, Mario nicht?
Das war doch bekannt, dass ich immer... Ich mag Mario nicht. Nein, aber was ich mag und total gerne mag, ist... Und das ist, sieht super aus in 3D. Mario Kart ist wieder geil geworden. Also da bin ich total begeistert. Das ist richtig fun. Also das liebe ich, das Spiel. Ist einer der besten Multi-Racer, die ich kenne.
Oh nein, also. Warum hast du das erwähnt? Jetzt muss ich mir das auch noch kaufen. Das hatte ich ganz vergessen, dass es das ja auch gibt.
Das ist das beste, Entschuldigung, das ist das beste Spiel für 3DS.
Willkommen im Kommerzkompott.
Hallo Robin,
nein.
Hallo Stefan.
Hallo Robin, hallo Stefan.
Ja, aber wir kriegen dafür nichts.
Robin, bitte sag mir, dass du Zelda und Mario magst.
Nein, mag er nicht.
Ich hasse Zelda.
Danke, danke.
Ey, was seid ihr für Menschen?
Also Zelda ist der Hammer. Es gibt keine Menschen, die Zelda nicht mögen. Und dann sagten Marcel und ich, wir mögen Zelda ja, nicht.
Und ich hasse Leute mit Schnurrbärten. Tut mir leid.
Nein. Das ist für
mich. Ups.
Ja.
Also ich muss sagen, Patrick, wenn du sagst,
jetzt,
dass du...
Nein, also ihr dürft das nicht überzeichnen. Ne? Das ist jetzt nur, ich finde Charaktere mit Schnurrbärten sehen äußerst seltsam aus. Also ich habe auch zum Beispiel ein Problem mit diesem komischen Film da, mit Mordecai, der lustige Pirat. Nein, hier mit Johnny Depp, wo er so einen Geheimdienstler oder sowas spielt. Da habe ich auch gedacht, Schnurrbart schon gestorben.
Na gut, dann haben wir ja wenigstens eine Pro- und eine Anti-Zelda- und Mario-Fraktion. Ist doch schön. Das ist super. Stefan, schön, dass du da bist. Du hattest ja auch angeboten, eventuell Macintosh was zu machen. Das weißt du doch, oder nicht?
Das ist richtig, ja. Wobei man was wahrscheinlich tatsächlich irgendwo eingrenzen muss.
Da reden wir noch mal in Ruhe drüber, dass die dann mitmachen werden...
Stefan, er wollte nur ein Ja hören.
Ich wusste nicht, welche... Wir haben drei Stefans, deswegen muss ich manchmal blöd fragen. aber wenn dann jemand schreibt, das wird 20 Stunden, dann müssen wir vorher ein Konzept haben. Nicht wahr, Ingo?
So. Robin, du kommst bei mir sehr leise rein, weil bei mir die Stimmennormalisierung nicht klappt.
Okay, warte mal.
Er flucht ja auch nicht so laut wie ihr bei Last Ninja.
Nein, das ist aber wirklich sehr leise. Sobald irgendjemand anders mitgesprochen hat, konnte ich ihn schon gar nicht mehr hören.
Oh, furchtbar.
Ich schätze mal, Andreas macht allein die 20 Stunden über den Apple II oder so.
Wir müssen mal gucken. Das ist so, nachher brauchen wir, wie gesagt, ja ein Dreier-Team. Da müssen wir dann mal gucken.
Jetzt besser?
Viel besser.
Wunderbar. Der Pegel hat sich schon wieder von 85, den ich eingestellt habe, auf 35 reduziert.
Das ist Skype benutzt?
Nee, ja, ich weiß nicht, woher das kommt, aber das nervt sowas.
Weil der Ingo hatte das auch letztens. Und Ingo sagt, du hattest vorher Skype benutzt, ne?
Ingo ist gerade nicht da, hat er geschrieben.
Also bei mir seid ihr jetzt auch auf einmal unterschiedlich laut. Das scheint jetzt bei mir auch ein Problem zu sein, naja. Aber nur ganz bisschen unterschiedlich. Vielleicht ist es ja auch okay.
Aber jetzt ist okay, so wie Robin jetzt hier reinkommt.
Ja. Robin, scheint die Normalisierung noch zu funktionieren.
Robin, hast du noch ein bisschen Last Ninja gespielt?
Ja, ich habe tatsächlich nebengestanden und habe gesagt, ein Glück, dass ich das als Kind nicht spielen musste.
Aber du hast Strike Commander gespielt, nicht?
Natürlich.
Dann kommt jetzt eine Frage. Das wollte Ingo ja wissen, der ist jetzt nicht da, oder?
Stimmt, ja. Das war Ingo, warten wir ja.
Dann müssen wir warten, bis Ingo wieder da ist. Der wollte genaue Informationen, mit welchen Konfigurationen in der Config-Sys man Strike Commander auch startet.
Er hat es unter Windows 95 versucht, ans Laufen zu bringen. Und hat sich dann gewundert, warum er immer Scandisk bekommen hat, dann, wenn er einfach ausgeschaltet hat.
Ja, das ist ungefähr, das kann ich mal sagen, es ist wie mit dem Fahrrad volle Fahrt Speiche, Stahlstock.
Aber
so ist
es ungefähr war doch ein DOS, es war definitiv ein DOS-Spieler.
Natürlich ein
DOS-Spieler. Ja. Gut, okay, dann hat Ingo da definitiv sich vertüdelt. Ich weiß, dass ich damals irgendwie den CD-ROM-Treiber noch um 10K kürzen musste, damit das irgendwie
funktioniert. Ja, ich glaube 595K braucht das und ich glaube sowas Abstruses wie Files und Buffers mussten beides auf...
EMS oder XMS?
XMS. Okay. EMS ist davor gewesen. Also das Problem an dem Spiel ist, glaube ich, du musst Files und Buffers beide hochsetzen. Ich glaube, Files auf 40, was total atypisch ist für MS-DOS-Spiele. Und damit dadurch verlierst du halt noch mal wieder Speicher.
Aber du musst ja 590 kommen oder irgend sowas.
595K müssten es sein.
Ich habe ja damals noch, weil du dich erinnern kannst, ich weiß nicht, ob wir die irgendwo liegen haben, wir haben mal so eine Konfigurationsprogrammierung gemacht gehabt. Irgendwo hatten wir die
mal liegt wieder. Doch auf deinem Rechner. Wir haben ja Patricks Rechner in die Location. Beziehungsweise ich habe einen Rechner hervorgezaubert und denke,
habe ich dich noch gefragt, wieso sieht das genauso aus wie meine Programmierung? Das ist doch
deine. Wo ich das Windows starte und das Foto gemacht habe, wo dann das letzte Mal wurde vor 3.396 Tagen defragmentiert.
Was stimmt.
Genau.
Können wir die ja nochmal absichern? Dann können wir die Ingo ja schicken.
Ja, stimmt.
Der kann ja versuchen, damit was zu bauen, weil die war gut damals. Die könnte ich heute nicht mehr so programmieren mit der Auswahl.
Könnte ich schon, aber es dauert wahrscheinlich so viele Stunden.
Weißt du noch die Auswahlbefehle im DOS? Ich weiß die gar nicht mehr.
Go to und if, das kannst du...
Nein, das war mit dem Echo. Mit dem
Echo ist ja nur, was er anzeigt und was nicht. Also,
ja, aber du konntest auch damit Sachen auswählen. Aber ich weiß es nicht mehr genau.
Du musst go to. Das ist im Prinzip wie beim Basic.
Das ist richtig, aber die Auswahl war ja nicht mit if, die war ähnlich. Aber müssen wir reingucken, das war damals ein Krampf. Und ich glaube, es waren 6 oder 7 Konfigurationen.
Ja, aber es geht ja nicht. Bei Config.sys geht das ja nicht. Ich glaube, nur in der Auto-Exec kannst du mit so if, oder?
Nein, du kannst die Config.sys so, das war nicht mit if, da hast du recht, aber du konntest in der Config.sys auch per Ja-Nein-Treiber aktivieren oder deaktivieren.
Genau, dass er dich fragt, womit du startest. Und genau. Du kannst dann auch,
das Programm fragt, wollen sie CD-ROM, Ja-Nein, wollen sie kleine, große Maus, Ja-Nein, irgend sowas. Das haben wir ja damals so gebaut.
Genau, das heißt, im Prinzip kannst du das so wie wir mit diesem Konfigurationsmenü, das heißt, beim Start des Computers kriegst du eine Abfrage, was möchtest du haben, EMS, XMS, mit Maustreiber, ohne Maustreiber, CD-ROM, Deutsch und so weiter. Und dann kannst du es halt so weit reduzieren, dass du im Prinzip auch einen Treiber hast, wo nichts mit installiert
ist. Das heißt, Deutsch war noch auch 5K mehr, ne? Irgend sowas?
Ja, der Keyboard-Treiber, den kannst du da zwar hochladen, aber wenn du halt da kein XMS machst und kein M386, dann kannst du ihn halt nicht hochladen.
Load High, oh Gott, ja, danke.
Genau, LH, Freistelle, genau.
Gott. Das ist lange her.
Ja, das ist meine Welt. Also, da kenne ich mich aus. Das ist dann, wenn ich bei euch manchmal sage, Retro, nee, meins hat später begonnen. Dafür kenne ich mich da mal so im Krabgun sehr gut aus.
Man konnte ja ganze Adventure in Batch-Dateien programmieren.
Klar, das ist halt, wie gesagt, ein abgeschnittenes Basic.
War bei Strike waren da nicht sogar so ein Batch-Adventure dabei?
Da war eine, in der Anleitung ein Listing drin, wie du die Boot-Diskette erstellst, damit 2,0 läuft.
Na, ich weiß, dass bei Privateer und beim Add-on jeweils ein Hidden Adventure dabei war.
Oh, ach, das meinst du, das stimmt wirklich. Ja,
genau, und ich glaube, bei Strike Commander war der dritte Teil dabei.
Das stimmt, da musst du irgendwas umbenennen, glaube ich, nur, oder irgendwie runterkopieren. Das hatte irgendjemand erzählt im Interview sogar.
Und auf der letzten Diskette ist die Demo von Castaway, von dem Bildschirmschoner von Origin.
Johnny verschollen, nehmen wir es.
Johnny Castaway,
die Demo oder das Ganze?
Nur die Demo.
Ah, der ist genial. Den habe ich auch irgendwann mal installiert unter DOSBox. Einfach nur aus Jux,
weil
ich
kann's
den
stundenlang angucken. Habt ihr gerade geredet, wie man Strike Commander installiert?
Ja, ja. Wir wollten, dass du das dir später anhören musst.
Ja, das ist ärgerlich. genau, weil ich habe es auf dem Mister nicht gestartet bekommen. Aber ich habe ein anderes Problem. Und zwar habe ich festgestellt, mein Windows 95 hat nur 16 Farben auf dem Mister und maximal 800x600 Auflösung.
Ja, was für eine Grafikkarte wird denn vom Mister emuliert?
Nein, da hast du was falsch gemacht, Ingo. Ich habe dir doch die Dateien gesendet. Du musst halt boot0.rom und boot1.rom auch rüber kopieren. Ach, und den neuesten Core starten. Den Cache 27 oder so.
Genau, und das habe ich ja rüberkopiert. Also ich gucke nochmal, vielleicht habe ich das Falsche dann kopiert.
Also wenn du 16 Farben hast, heißt das automatisch, dass du keinen Grafikkartentreiber installiert hast.
Für Strike brauchst du kein Windows, nochmals, Ingo, ganz wichtig.
Ja, der emuliert, der implementiert eine T-Sing ET4000 Super VGA-Grafikkarte.
Perfekt.
Die kann auch 800x600.
Beste DOS-Grafikkarte, die es gibt.
Genau, mit 24-Bit alles.
Emuliert er die oder ist das auch eine FPGA?
Nee, die wird implementiert im FPGA bei Mister. Also das muss man eben sagen, dieser AO486-Core bei Mister, der wurde jetzt halt total weiterentwickelt. Der ist jetzt so schnell wie ein 486er ich glaube SX oder DX, ich weiß nicht genau, mit 50 Megahertz ungefähr, obwohl er eigentlich auf 90 Megahertz läuft, ist also sehr schnell, hat aber keine FPU. Und der hat jetzt auch Super VGA bekommen mit diesem ET4000-ROM.
Ist das, wie gesagt, auch dann FPGA-Core?
Alles.
Ist das eine Emulation? Weil FPGA. Teile werden ja emuliert, hattet ihr auch mal erklärt.
Nein. Noch. Nein, das ist alles implementiert. Und das gibt's aber erst als Preview. Man muss sich also bei entweder mich auf WhatsApp anschreiben oder bei mrfpga.org im Forum einklinken. Und da werden immer von dem B-Bond 007 die neuesten, jeden Tag macht er eine neue sozusagen Kompilation dieses Cores immer mit den neuesten Features, weil sowohl Sorgelig als auch der FPGA zum Spaß, diese zwei Entwickler, die sind da voll gerade dabei, jeden Tag wird das weiterentwickelt. Und der ist jetzt richtig schnell, der kann jetzt Doom unter DOS flüssig laufen lassen, da läuft Windows 95 in 24-Bit Farbtiefe drauf, ich hab's schon installiert, ich hab irgendwie Siedler 2 darauf gespielt in Super VGA, ich habe After Dark 4.0 die Screensaver installiert unter Windows. Ich habe You Don't Know Jack unter Windows darauf gespielt. Also wir müssen dem Robin mal so ein Mister kaufen irgendwie, weil der muss sich damit mal beschäftigen. Ja, also für so einen alten PC-Hasen ist es jetzt, dieser neue Core ist wirklich der Hammer inzwischen. Es ist so toll.
Ich bin ja ein DOS-Kind. Für mich ist alles, was vor Windows war, noch das Spannendste. Also das finde ich auch super. Vor allem erspart
das genau
die alten Rechner. Das muss man ganz klar sagen, weil du hast halt dann wirklich den Rechner und nicht eine Emulation.
Und alles, was du gerade erzählt hast, genau damit muss man sich jetzt eben beschäftigen mit Config, Sys, Auto, Exec, Bat wie früher.
Genau, das ist irgendwie auch ganz Laune. Grässlich, weil ich erinnere mich an früher zurück, das ist ja auch schon mittlerweile über, keine Ahnung, über 20 Jahre her. Und das habe ich alles vergessen.
Ich habe das geliebt. Also da komme ich auch schnell wieder rein, weil ich habe früher auch viel programmiert im Basic. Also da kommt man schnell wieder rein. Was ich halt bräuchte, oder auch Robin wahrscheinlich dann bräuchte, das wären eher die vorkonfigurierten Cores, dass wir sie nicht alle neu zusammensuchen müssen. Das ist ein Punkt, den wir nicht schaffen. Den Rest kriegen wir gut hin. Wir können euch dann die Config-Sysen schicken und sowas, aber die ganzen Cores vorkonfiguriert, dass man sie starten kann, da ist eher unser Problem, glaube ich.
Ich habe heute auch nochmal geguckt, aber er war natürlich ausverkauft.
Warum wohl? Hast du in die WhatsApp-Gruppe geguckt? Die haben runtergezählt und jeder hat sich eingeholt.
Nein.
Das war unsere Retro-Report-Gruppe.
Morgens waren noch 5 auf Lager.
Wobei man sagen muss, ich habe ja auch jetzt von dem Antonio Vienna den Mister, wobei eine ältere Version. Und der hat ja wirklich so einige Besonderheiten implementiert, die bei anderen Mister so noch nicht vorkommen. Der hat ja auch dann so einige Schnittstellen, wo der dann halt auch solche Adapter für alle möglichen Spielekonsolen dann anbietet für wenig Geld. Also wo man sich dann halt auch dann die originalen Nintendo-Controller anschließen kann oder auch die PC-Engine-Controller. Und das ist echt cool. Oder jetzt kann man den ja auch mit einem Jammer verbinden. Da gibt es ja auch dann halt jetzt einen Adapter speziell für diesen Mister von dem Antonio.
Also ich bin total begeistert. Ich finde es so cool, weil es ist ja auch nicht nur MS-DOS und PC-Core. Man hat ja auch noch den Minimic Amiga drauf und alles andere. Aber dieser DOS-PC-Core, ich hab so viel Spaß gemacht damit in den letzten Monaten, alleine so Windows 95 zu installieren. Okay, das war ein bisschen nervig, aber jetzt habe ich es halt auf so einer 7 GB VHD virtuellen Harddisk, die Windows 95 OSR 2 mit Pluspack, also das mit ist Windows die C-Version von Windows 95. Ja, die neueste.
Mit USB-Unterstützung.
Na, das habe ich, glaube ich, nicht, aber es ist auf jeden Fall die Version, die C-Version, die allerletzte. Die hat auch DOS 7 dabei. Damit kann man eben auch dann eine 8 GB virtuelle Harddisk so ansteuern mit FAT32, weil das geht ja beim alten Windows 95, das konnte nur 2 GB Partitionen und so. Also Hammer. Und dann das darauf zu starten, deswegen dachte ich mir auch, Robin muss so ein Ding haben, weil du, wenn du dich damit reinfuchst, dann kannst du uns bestimmt alles vorkonfigurieren und uns damit helfen, weil Windows 95 zu starten ist ganz leicht, das geht und es ist der Hammer, das zu sehen. Genau wie damals, 96, als ich meinen ersten PC hatte, wie diese ganzen Fenster aussehen und After Dark und diese ganzen komischen Bildschirmschoner und alles. Aber mit DOS, da bin ich echt so ein bisschen am Ende. Also mit dem ganzen Config-Sys-Scheiß.
Vorteil gegenüber der virtuellen Geschichten, die du unter Windows immer laufen lassen kannst, dass du halt eine richtige Grafikkarte drin hast. Bisher haben wir ja immer das Problem gehabt, dass gewisse Sachen im Windows, in VMware so nicht funktionieren, weil das halt nur bis zu einem gewissen Punkt ging. Spiele waren da immer das Hauptproblem. Und das dürfte jetzt ja dann irgendwann einfacher werden.
Und wie sieht denn das mit der Unterstützung für Soundkarten aus?
Das ist Soundblaster.
Da ist eine, kann ich dir genau sagen.
OPL 3.
Ja, aber nee, nicht ganz. Also es ist so. Der neueste Core jetzt in dieser Preview-Version, der hat eine Soundblaster 2. Das ist die 8-Bit
Soundblaster. Das ist die 16-Bit-Fassung von dem alten 8-Bit-Soundblaster ist das.
Also nein, es ist nur 8-Bit. Jetzt muss ich doch nachschauen. Ich habe es schon wieder vergessen.
Er kann keine 16-Bit-Samples. Es ist eine 8-Bit-Soundkarte im Sinne von, aber es ist schon beim PC, ist es eine 16-Bit-Steckkarte. Der erste Soundblaster hat nur einen 8-Bit-Steckplatz. Das heißt, den kannst du im Prinzip auch beim XT benutzen. Und die diese Version Soundblaster 2 ist schon 16-Bit-Steckplatz, hat kein Plug-and-Play. Die müsste dann sozusagen mit eigenen Jumpern sein. Und demnach ist sie wahrscheinlich für diesen Core am besten geeignet, weil du nicht diesen Quatsch mit dem Plug-and-Play emulieren musst, sondern du kannst leicht sozusagen per FPGA die einzelnen Adressierungen direkt vornehmen. Das macht es natürlich einfacher.
Ja, also es ist eine Soundblaster 2.0. Die Soundblaster-Bezeichnung ist auch total verwirrend, weil es gibt ja auch noch Soundblaster Pro, es gibt Soundblaster 16, es gibt irgendwie, ach, das ist alles scheiße, aber
es gibt Soundblaster 50 oder 60 Soundblaster-Karten, also da kannst du dich tot
schmeißen. Ich bin gespannt, ob es dann irgendwann auch mal 3DFX als FPGA gibt.
Glaube ich weniger, könnte aber sein, weil es arbeiten ja auch schon Leute an N64 und PlayStation 1. Also es geht echt total ab in der Szene gerade. Und was ich auch so toll finde,
wo jetzt halt die Grenze ist, wissen wir ja gar nicht. Ne? N64 war die Grenze ungefähr oder wo?
Ja, ja, wurde gesagt, dass ungefähr N64 ist wohl zu krass. Da arbeiten sie zwar dran, aber es wird wohl dann nicht passen auf den derzeitigen Mister, auf
diesen FPGA. Wahrscheinlich 94, 93 ist irgendwo die Grenze, ne?
Ja, aber ja, ich wollte eben noch sagen, mit diesem Soundblaster, der ist auch festgesetzt zurzeit auf 220.5.1. Das kann man also auch gar nicht umstellen. Das ist
doch genau richtig. Du hast ja bei diesen FPGAs dann kein Problem mit der Adressierung oder mit irgendwelchen IAQ-Bereichen, die sich überschneiden, weil es ist ja alles fest eingestellt. Also
ja, also es ist schon, es macht richtig Laune. Und was ich auch noch sagen wollte, das Tolle, weil du ja natürlich von diesen .vhd-Dateien startest, der kann ja auch zwei mounten. Also ich habe jetzt als C-Drive eine 8 GB VHD-Datei und als D-Drive noch eine 8 GB mit so ein paar ISOs und so. Aber CD-ROM-Unterstützung ist noch gar nicht drin. Aber es gibt für DOS so einen CD-ROM-Emulationstreiber, irgendwie SHSUCDH oder wie der heißt. Damit kann man unter MS-DOS sozusagen auch ISOs mounten als D- und E-Laufwerk. Das geht auch, aber nicht mit CD-Musik. Also wenn da CD-Musikstücke drauf sind, das geht noch nicht. Und der ist auch etwas langsam, dieser komische CD-Emulator. Aber ich glaube, das wird alles im Laufe der Zeit jetzt hinzugefügt werden, weil die sind da derartig schnell am Arbeiten. Jede Woche kommt was Neues raus. Und das Tolle an diesen VHD-Dateien ist, ich kann die einfach ein Backup machen, weil das sind ja nur irgendwie 16 GB. Dann packe ich die SD-Karte kurz in den PC oder verbinde mich mit Samba, schlabbe das auf meinen normalen PC rüber und dann kann ich halt mit Windows 95 alles kaputt installieren, rumprobieren. Wenn alles nicht mehr geht, schlabbe ich einfach das alte VHD wieder auf meinen Mister drauf. Das war ja früher so ein Krampf bei PCs, weil wenn du einmal Windows 95 nicht richtig runterfährst oder es sich hängt, dann kommt wieder Scandisk und du denkst, oh Gott, ist es jetzt kaputt? Ist meine Festplatte noch heile oder ist schon wieder das System zerschossen? Und mit diesem VHD ist das ja ganz leicht, dann kopiert man das einfach wieder rüber.
Wie kriegst du Spiele ohne PC auf dem Mister? Das geht schwierig, ne?
Du kannst die Spiele ganz einfach per Samba von macOS oder PC rüber kopieren. Du kannst die MicroSD-Karte rausnehmen und einfach in dein irgendwo mit einem Adapter irgendwo reinstecken. Das ist klar, weil
kann man theoretisch irgendwann da auch ein USB-Diskettenlaufwerk anschließen an den Mister und das wird erkannt?
Das geht schon, ja, ja. Das wird auch schon erkannt. XFAT wird auch erkannt. Du kannst ein Games-Verzeichnis. Du kannst ein Games-Verzeichnis durchmachen auf deiner MicroSD-Karte oder auf einem externen USB-Stick mit XFAT und dann wird da eben geschaut im Menü, wenn du da Spiele lädst, dann schaut er auch auf dem USB-Stick nach. Das geht alles und du kannst ja natürlich auch jetzt diese VHD-Dateien, diese virtuellen Harddisks, die dieser PC-Core benutzt, die kann man über Samba, also per Netzwerk, auch direkt in Windows mounten als Laufwerke, XY oder so, als so ein Laufwerk oder G und dann kannst du da direkt auch Files rüber kopieren. Man muss nur aufpassen, dass man dann den Core beim Mister nicht startet gleichzeitig, dass nicht zwei Sachen gleichzeitig auf die gleiche virtuelle Harddisk zugreifen. Aber das geht eben auch, das habe ich auch schon gemacht. Also ich boote einfach den Mister, starte den PC-Core erstmal gar nicht, benutze mein Windows-PC, um mich per Netzwerk mit dem Mister zu verbinden. Der geht ja einfach, ist ja einfach ein SMB-File-Server sozusagen im Netzwerk. Dann klicke ich dort auf die VHD und attache die unter Windows. Und dann habe ich alle meine MS-DOS-Dateien dort unter Windows und kann da was reinkopieren. So habe ich zum Beispiel Stonekeep die ganzen CD-Dateien darüber kopiert. Also es ist im Grunde total komfortabel. Es ist wirklich also komfortabler, finde ich, als ein echter alter PC, würde ich sagen. Weil da muss man ja doch echt immer so ein bisschen, ich weiß gar nicht, auch irgendwie so rumprobieren. Weil MS-DOS hat ja keine USB-Unterstützung. Da Files drauf zu kriegen, ist, glaube ich, ein bisschen nerviger. Also hier ist das schon wirklich sehr leicht.
Vor allem sind ja auch viele Teile nicht mehr heil. Wie viele kaputte Grafikkarten hattest du, Robby, beim letzten Test?
Ne? Ja, vor allen Dingen die frühen Windows 95, 98 Grafikkarten, die dann so ein bisschen mehr Speicher hatten, da ist immer geht immer der Speicher kaputt. Also hast beim Starten immer diese Streifen, ne? Diese Kopierfehler durch kaputte Speichermodule.
Im Grunde, Robin, du müsstest mal ein YouTube-Video aufnehmen, wo du Leuten erklärst, wie ConfigSys und AutoExecBug funktionieren. Weil ich habe das echt nicht mehr auf dem Schirm. Das ist so komisch kompliziert alles.
Eigentlich ist es so super simpel, aber es ist wahrscheinlich einfach, weil man das mitgemacht hat. Ne?
Und alle Details weiß man ja trotzdem nicht mehr. Wenn du das ganz strukturiert machst, da fehlen auch noch mit Sicherheit uns auch irgendwelche Feinheiten wieder. Diese ganzen Set-Befehle und was man, da hat man ja tausend Sachen im Kopf gehabt damals. Und
klar.
Da müsste ich ja auch, bei vielen Sachen müsste man wirklich wieder nachgucken. Es gibt ja super Tutorials auch in Textform, die gibt es ja. Da müssen wir wahrscheinlich
sein,
auch bei einigen Dingen muss man da auch wieder reingucken, weil das war früher ein Krampf. Ich habe damals, als wir im Verleih waren, ich habe jeden Tag an dieser Config rumgeschraubt. Also habe da immer wieder irgendwelche Sachen optimiert. Dann kam ein Kunde an, mein Maustreiber ist 2K kleiner, guck mal hier und ich weiß nicht was.
Genau, und da waren wir immer total glücklich, wenn wir den auf den CD-ROM...
97K frei, genau, jetzt läuft Strike Commander.
So. Den CD-ROM-Treiber dann plötzlich von 37 bei dem Samsung oder bei den ersten Toshiba auf 15 Kilobyte haben wir irgendwann mal hinbekommen. Und dann der Maustreiber, der originalen Microsoft-Maustreiber war ja irgendwie 30K groß. Und dann gab es diesen Tiny-Maustreiber, der dann nur noch 3 oder 4K benutzt hat.
Genau, und das Geilste war dann wirklich, fehlten uns am Ende noch ein paar K. Und dann bekam man halt den Tipp, ja, schalt doch mal den deutschen Tastaturtreiber aus.
Genau, für den letzten Kram hast du dann auch noch. Und wie gesagt, am schlimmsten gehumst waren die Leute, die dann eine Gravis Ultrasound hatten, weil die mussten, um diese Kompatibilität hinzubekommen mit Soundblaster-Titeln, hatten die irgendwie, genau, da hatten sie zwei Programme, die sie vorstarten mussten, und die hatten irgendwie zusammen 50K oder irgendwas Irrsinniges. Das hat natürlich, dann konntest du gar nichts mehr davon spielen.
Wir mussten damals ja einigen Leuten Disketten mitgeben, während es ja ein Verleih, die Spiele. Jeder Zweite hat es reklamiert, weil er gesagt hat, das Spiel ist kaputt, es läuft nicht, weil die so krass an der
Grenze sind. Das Spiel war dann, ich glaube, Aces over Europe war ja, ein
das Schlimmste war, ich glaube, das war Strike Commander, war eines der Schlimmsten, glaube ich sogar.
Also ich glaube, Aces over Europe war über 600K, was du brauchtest. Und das war eigentlich mit MS-DOS 6 nicht zu schaffen. Da musstest du 6.2 haben und MemMaker genau wissen, was du rausnimmst und was nicht.
Und dann konnte man mit DR-DOS nochmal was riskieren, mit retten noch, wenn es ja kompatibel war. Der andere Speicherverwaltung wieder, war aber nicht kompatibel mit jedem Spiel.
Ja, weißt du, was mir dazu einfällt? Das geht ja dann auch auf dem Mister ganz leicht. Wenn man sich hinterklemmt, könnte man ja für jedes Spiel eine eigene .vhd virtuelle Harddisk machen und dann wählt man die Spiele aus wie ROMs und dann lädt er halt das Spiel praktisch von der speziellen virtuellen Festplatte, die für dieses eine Spiel gemacht ist.
Genau, die wäre auch
kleiner. Aber das muss man halt alles konfigurieren. Genau. Weil meine sind halt so 8 GB Riesenmonstren, wo alles drauf ist, aber das ist natürlich auch ein bisschen nervig.
Und man könnte ja sogar, es gibt ja inzwischen auch FreeDOS-Varianten, die fast zu 100% kompatibel sind mit dem Microsoft DOS und die haben teilweise bessere Speicherverwaltung tatsächlich. Also auch da kann man experimentieren, ob man damit einfacher klarkommt. Da gibt es viele
Varianten. Ja, genau. Also witzig ist es schon. Und ich hatte früher auch Bootdisketten. Hattet ihr das auch? Ich habe für manche Spiele von Diskette gebootet.
Klar.
Weil die ConfigSys so komisch sein musste oder so. Ich weiß nicht mehr.
Dafür hatten wir diese Disketten.
Wir hatten halt einen Multiboot. Wenn du unsere Bootdisketten reinpackst, kam eine Abfrage. Konntest du für jedes Spiel vorkonfigurieren.
Wir hatten eine Copystation. Patrick hatten irgendwann mal, oder ich hatte mal aus alten Teilen einen PC zusammengebaut und hat Patrick dann mit PowerBasic dann so eine Oberfläche programmiert. Und mit der Oberfläche hast du dann die ganze Zeit, konntest du dann beim Starten auswählen, wie groß das sein sollte.
Konntest damit mit der Oberfläche konntest du auch dann, wie gesagt, die Copystation konntest du ja sogar Disketten kopieren und sowas später und solche Sachen. Wir haben ja sogar in dem einen System ein Chat-System noch drin gehabt später.
Also eine Offline-Mailbox.
Genau, wo dann die Kunden sich unterhalten konnten, also da hat ein Kunde sich unterhalten mit jemandem, kodiert, und am nächsten Tag kam der nächste, hat gelesen, was der vorher geschrieben hat. Also
Mailbox. Ich find's genial. Also ich finde, wir müssen das so machen. Wir müssen als Community zusammenschmeißen, dem Robin einen Mister kaufen und nein, dann muss er versprechen, uns alle Spiele als VHDs vorzukonfigurieren.
Das wird er zeitlich nicht schaffen, sage ich dir so schon. Wir haben ein paar andere Sachen zu tun, als VHDs zu konfigurieren gerade. Das wird zeitlich nicht gehen. Außerdem bist du für die VHDs zuständig,
Arne.
Wir machen die Konfiguration.
Dem Robin macht das doch Spaß, oder nicht? Der macht das doch sowieso immer schon in seinem Dachboden da.
Nee, der Dachboden, der wird pro Woche einmal für 10 Minuten besucht, um irgendwas rauszusuchen. Das ist leider sehr erbärmlich mit meiner Zeit gerade.
Sonst wird es ja auch die Retro-Woche öfter geben.
Richtig, dann könnte ich nämlich mehr berichten darüber, was ich plane. Also ich habe jetzt als Projekt für die nächsten Wochen habe ich festgehalten, wenn ich mal wieder ein bisschen Zeit habe, ich möchte meinen perfekten Windows 98 PC endlich finalisieren. Ich rede da schon seit seit anderthalb Jahren davon, dass ich endlich den PC mit den schnellsten Teilen für Windows 98 installieren möchte soll. Und das andere ist der schnellste PC für Windows XP. Das ist dann das zweite Projekt, dass du dann halt guckst, welche Chipsätze gehen maximal, haben noch Windows XP-Treiber, dass du sozusagen den schnellsten 98 und den schnellsten XP-PC zusammenbauen kannst.
Ich weiß jetzt schon, wie das endet, Robin.
Ja, immer da, wo ich fange an und das ist mit viel Energie und dann endet das. Genau, ja. Weil dann kaufe ich dann wieder bei eBay habe ich letztens eine 6800 Ultra gekauft. Das ist die schnellste Grafikkarte, die du für Windows 98 haben kannst. Ja, und dann kriege ich die aus der Verpackung, da fällt mir gleich erstmal ein Kondensator entgegen. Und dann schreibe ich dem, sag mal, warum ist denn hier, ja, nee, das alles so hat wunderbar funktioniert. Da habe ich gesagt, aber warum fällt mir denn ein Kondensator entgegen? Ja, nee, ich weiß nicht, habe ich gut verpackt. Ja, okay, dann versuchen wir das Ding wiederzubekommen, weil die ist inzwischen auch schon schweineteuer. Also ich hab Glück gehabt, weil er sie falsch beschriftet hat. Er hat Ultra nicht geschrieben, sondern Ultra. Aber trotzdem war es ärgerlich.
Deswegen freuen wir uns ja, wenn die FPGA-Geschichten wirklich weitergehen, weil damit kann man sich diesen ganzen Scheiß irgendwann in ein paar Jahren wahrscheinlich ersparen. Und es wird ja auch irgendwann noch größere FPGAs geben, wo noch viel, viel mehr mitgemacht wird. Da wirst du ja irgendwann nicht nur bis 94 gehen können. Da wird ja irgendwann alles drauf laufen, was ein paar Jahre alt ist. Das wird ja passieren. Solange sie es, wie gesagt, kodiert kriegen für den Core. Das muss ja alles noch, vieles muss ja reverse-engineert werden. Ich weiß nicht, das dauert ja teilweise sehr, sehr lange, soweit ich es verstanden habe.
Ja, das wird auch immer aufwendiger. Also bei jeder neuen Konsole, die also mehr Richtung Gegenwart ist, dauert es halt irgendwie länger, habe ich das Gefühl. Also die ersten.
Sind mehr Zeilen, klar.
Ja, natürlich. Also jetzt zum Beispiel auch mit der N64, der wird ja auch schon teilweise oder ist ja schon angefangen zu entwickelt worden. Allerdings wurde halt auch dann festgestellt, dass der halt dann scheinbar nicht mehr auf den Mister geht. Also da muss halt dann irgendwie ein größerer FPGA dann her.
Ist ja auch nur ein Kostenfaktor am Ende. Und wenn das jetzt irgendwann immer mehr Leute kaufen, wird es ja auch wieder billiger. Also die Größe ist ja nicht beschränkt.
Genau, weil...
Die Kosten sind schon eigentlich exorbitant. Also wenn du einen FPGA bohrt, wie dieses DEC Nano vom Mister, zu dem wirklichen Preis kaufen müsstest, würde das, glaube ich, $500 bis $600 kosten. Das ist nur so billig, weil das von Intel irgendwie als Trainingsplattform irgendwie so subventioniert wird, um Ingenieure zu trainieren und an Unis auszubilden. Deswegen ist das so billig. Also im Grunde von der Herstellung sind die schon noch teurer, aber du hast natürlich recht, irgendwann im Laufe der Jahre wird das alles auch immer billiger werden und immer verbreiteter werden. Ich meine, bei dem Pocket, Analog Pocket ist ja auch so ein Ding drin, so ein FPGA. Oder zwei sogar.
Zwei sogar. Eins zum Eigenkonfigurieren und einer ist sozusagen fest. Aber es geht wirklich ja immer so.
Übrigens, die Leute von Analog, habe ich gerade gelernt, haben auch versucht, den einen Entwickler, der jetzt diesen MS-DOS-PC-Core und auch den Game Boy Advance-Core bei Mister so toll gemacht hat, den tatsächlich abzuwerben bzw. anzustellen. Die haben dem einen Job wohl angeboten. Das ist auch öffentlich bekannt im Discord-Chat und so, aber er hat abgelehnt. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht, was der beruflich macht, aber der hat, glaube ich, einen gut bezahlten Job. Der macht das wirklich einfach als Hobby, glaube ich.
Sind die FPGA-Sachen denn Open Source oder wie er die freigegeben?
Ja, bei Mister sind die alle Open Source und seine Sachen auch. Das ist ein reines Hobbyprojekt.
Das ist ja sowohl beim Chameleon anders als auch beim alten Mist teilweise, waren die Sachen nicht Open Source und dadurch waren die natürlich sehr eingeschränkt nachher in der Weiterentwicklung.
Oder bei der Apollo Vampire, da ist es ja auch das Gleiche. Der V5, der V4, also von der Vampire, der hatte den gleichen Prozessor, also den gleichen FPGA-Chip wie der Mister.
Aber da ist es nicht Open Source, ne?
Genau. Das heißt, man könnte sogar mal irgendwann vielleicht mal auch den 68060 abbilden auf dem Mister. Wobei man darf jetzt auch nicht vergessen, dass jetzt halt bei der Vampire sind ja auch die ganzen Custom-Chips auch noch emuliert, also implementiert. Und es ist jetzt also nicht nur der Prozessor.
Ja, also es ist halt da so ein Durcheinander mit den verschiedenen Closed-Source- und Open-Source-Varianten und die Mister. Leute versuchen das halt sehr zentral bei ihnen, bei GitHub, alles Open Source zu machen, wobei es auch einige Entwickler gibt, die auch für den Mister zwar Open Source machen, aber ihre eigenen Sachen machen, bei Patreon und so, die dann wiederum nicht in dem Haupt-Mister GitHub da alle drin sind. Und das sind halt auch echt professionelle Menschen. Also dieser Jotego, der da die CPS Capcom-Sachen gemacht hat, der ist bei Analog Devices, also bei einem der größten
Soundkartenhersteller.
Soundkarten-Chip-Hersteller, eigentlich die so analoge Signalprozessor-Chips und so machen. Da ist der halt als Ingenieur irgendwie, glaube ich, angestellt und der macht das eben dann als Hobby, macht da eben Mister-Kram. Und dieser FPGA zum Spaß, wie gesagt, bei dem weiß ich nicht genau, wo der arbeitet, aber der ist, das sind halt echt so alteingesessene, sehr erfahrene, wie soll man sagen, so Elektronikingenieure, die da echt so zu unserem Glück in ihrer Hobbyzeit für umsonst an diesem Mist da rumprogrammieren. Ich finde das total genial.
Ja, alles andere wird ja auch irgendwann dann ein Problem sein. Wenn es nicht Open Source ist, ist es irgendwann vorbei. Dann muss der nächste wieder bei Null anfangen.
Bei wem sind genau die Gänse gerade?
Bei mir.
Ich hatte auch vorhin welche, die hier rübergeflogen sind. Vielleicht sind das sogar dieselben.
Ich kann sie das nächste Mal fragen. Die landen immer hier zwischen, das ist normal. Nee, wie gesagt, das ist eine tolle Entwicklung und ich bin da sehr gespannt, wie das weitergeht, weil das wird am Ende zum Erhalt dieser ganzen Geräte ja beitragen, weil es ist ja wirklich an das Gerät und du hast nicht das Problem, dass wenn irgendwas mal kaputt ist, dass du die Sachen nicht mehr im Originalzustand spielen kannst. Die Software ist konserviert bei fast allen Sachen, jetzt fehlt halt nur noch die FPGA-Unterstützung, der Unterbau sozusagen. Das ist schon eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Es ist wirklich der Hammer, also ich bin, und es macht halt auch so viel Spaß, aber zurückzugehen auf, ich weiß nicht, Robin, ob du Windows 98 für deinen besten PC da ausgewählt hast.
98
und 95, weil.
Nee, mit 95 gibt es das Problem, dass es mit, erstmal wegen des DOS-Untersatzes, richtig, das ist dann halt nur 7. Und da ist das Problem beim 95, dass er mit mehr als, also gibt es Probleme mit zu viel Arbeitsspeicher. Und es gibt Probleme mit einigen Grafikkartentreibern, die halt tatsächlich unter 98 besser laufen.
Aber das wird auf dem FPGA ja wahrscheinlich noch nicht gehen.
Vollkommen interessant.
Das ist zu viel dann schon, ne?
Oder? Nee, der Unterschied zwischen 95 und 98 sind ja eigentlich, ich sehe da, also du kannst dieselben Treiber benutzen. Also die Grafikkartentreiber sind dieselben von 95 bis 98.
Ich meine ja, ob man dann die 98 auch auf dem FPGA schon laufen lässt.
Sollte genauso schnell
laufen. Es gibt schon Beweisbilder und Leute, die haben es tatsächlich auf dem Core schon installiert. 98 auch.
Dann würde ich
habe mich jetzt
immer,
für 95
immer entschieden. Immer 98 vorziehen, weil 95 war eine echt? Krücke. Da geht natürlich.
Und aber 98 war so verblotet irgendwie so
ja, langsam. Ja, da war das Problem, da ist ja schon diese komplette Internetunterstützung.
Aber die SE-Version war trotzdem eines der schönsten Betriebssysteme.
Ja, aber für unsere damalige Zeit haben wir uns halt darüber gefreut, dass wir da halt alle die Unterstützung da halt schon drin war für, keine Ahnung, AOL und für die Zugangspunkte über Netzwerk und so. Das ist halt bei 95 wirklich rudimentär.
Arne kann ja ME nehmen dann.
So, nein,
das hat ein Freund damals. Das war
ich wollte noch gerade sagen, ich habe es jetzt geschafft, dass Windows 95 mit 1024 mal 768 zu starten mit 24 Bit und jetzt kann ich Master of Orion 2 spielen.
Sehr schön.
Das hat nichts mit der Auflösung Hammer, zu tun, sondern das hat nur damit zu tun, dass die Grafikkarte jetzt halt die sich sozusagen öffnet für Windows 95.
Genau.
Ich verstehe auch nicht, was Windows 95 da macht. Mit DOS ist ja immer noch DOS. Mhm. Und irgendwie, wenn ich Windows 95 starte, da muss ich gar nichts von diesem ganzen DOS. Also in der Config-Sys hast du ja eigentlich so HiMem, Sys, EMM und alles. Aber wenn du Windows 95 startest, dann brauchst du das überhaupt alles gar nicht.
Aber die
DOS-Programme also das umgeht ja, das alles komplett.
Ja, aber die DOS-Programme laufen ja nicht unter Windows 95 dann teilweise mehr.
Ja, aber ich finde das so komisch, wenn Windows 95 läuft, warum laufen dann die ganzen DOS-Spiele nicht ohne diesen ganzen Scheiß? Warum brauchen die immer diesen ganzen Scheiß?
Für gewisse Dinge musst du ja doch noch was eintragen. Wir hatten eben die Files in Buffers. Je nachdem, was du gemacht hast, musst du es auch bei Windows 95 im DOS Files in Buffers hochsetzen. Daran erinnere ich mich zumindest noch.
Genau. Die Problematik ist, dass im Prinzip Windows 95 ja die klassische DOS-Struktur umgeht, nutzt natürlich die Basis, aber startet dann meistens einfach in den Speicher, der über ist. Und das verändert natürlich auch im unteren Bereich einiges. Und deswegen ist auch,
wenn man einen Kern hat, man bootet sich selber sozusagen.
Und danach musst du, wenn du sagst, herunterfahren in MS-DOS-Modus, merkst du ja, dass er im Prinzip dann wieder von vorne anfängt. Also er setzt sozusagen das System wieder auf den ursprünglichen Grundzustand zurück. Und man kann ihn halt auch so einstellen, das werdet ihr auch vielleicht, wenn ihr nachher keinen Bock mehr auf das Gefrickel habt, man kann ja auch im Prinzip, wenn man einen Windows 98-Kern installiert oder Windows 95-Kern, kann man ihn ja auch einstellen, dass er nicht gleich automatisch in Windows 95 startet, sondern er erstmal im DOS bleibt und dann wartet, bis du Win eintippst zum Starten von Windows 95.
Oder
ja, so habe ich das auch auf meiner auch da großen 8 GB.
Ein Bootmenü machst, wo du dann halt auswählen kannst, was du hochfahren willst.
Also so habe ich das auch gemacht, dass ich erst DOS habe, dann kann ich mich halt entscheiden, will ich jetzt ein DOS-Spiel starten, das muss ich dann eben eintippen, oder will ich Windows starten, dann tippe ich eben Win, um Windows zu starten. Aber in meiner Config-Sys, dieser ganze andere Kram, der war jetzt erstmal deaktiviert, aber jetzt, ich versuche es jetzt gerade mit Strike Commander, ich kriege es jetzt auch noch nicht zum Laufen, weil das braucht halt diesen ganzen Config-Sys-Scheiß. Also es ist
Robin, einfach. Noch eine Frage.
Gerne.
Ich habe das Spiel jetzt gestartet und ich möchte gerne wieder zu Windows zurückgehen, wie geht das denn? Also ich finde irgendwie
kein... Ist das ein DOS-Spiel?
Nee, Windows, also Master of Orion 2 auf Windows.
Alt F4. Alt F4 ist doch eigentlich, Moment, ne, bei Windows. Alt F4 ist, glaube ich, Programm beenden immer.
Doch, natürlich.
Alt F4?
Oder das Programm, DOS-Programm nicht, wenn es eine DOS.
Nee, es ist ein Windows-Programm. Es ist Windows.
Du musst das Programm beenden.
Mach mal Alt-Tab. Alt und Tabulator zusammen.
Genau. Oder Steuerung und Escape.
Ja, jetzt ist er in Windows. Ja, und jetzt ist das Fenster unten. Jetzt kann ich das schließen.
Und mit Alt-Tab wechselst du zwischen einzelnen Prozessen. Und was auch helfen kann, ist Steuerung Escape. Da sollte das Startmenü aufgehen und sich dann in den Vordergrund schieben. Aber manche Spiele sind da echt hart drauf.
Ja, mit Alt F4 habe ich das Problem, weil mit der Tastatur, da habe ich ja, ich habe so eine Funktionstaste. Also ich muss wahrscheinlich Alt FN und F4 drücken irgendwie. Also das ist ganz komisch.
Ja, weil bei den neuen Funktionstasten sind häufig nicht die F-Tasten wichtig, sondern die Funktion, die darunter steckt. Und deswegen sind die davor geschaltet. Ich habe auch so bei Notebooks heutzutage das Problem, dass halt die F-Tasten nicht priorisiert sind, sondern die F-Tasten im Hintergrund sind. Das heißt, du musst immer mit FN dann arbeiten. Das ist vollkommen dämlich.
Genau, das ist echt doof.
Ist das auf der Apple-Tastatur auch so? Das weiß ich gar nicht.
Ich habe keine Apple-Tastatur.
Weil ich habe hier gerade Logitech. Bei mir sind die Funktionstasten klein geschrieben, ganz klein.
Ja, ich habe hier so eine Logitech, so eine mit einem Trackpad drauf. Das ist ganz
praktisch. Das bin ich nicht.
Hallo, Danny.
Hallo.
Hallo, guten Abend.
Abend.
Hallo.
Servus.
Servus.
Funktioniert dein Pieper wieder, Danny?
Und der Joystick?
Ja, aber jetzt in dem Moment, jetzt hier jetzt gerade nicht, weil das ist ja mein Elgato Stream Deck, wo ich den Pieper dann immer aufrufe.
Okay. Und wie geht's dem Joystick?
Ich habe ihn noch nicht repariert. Ich habe ja schon geschrieben, ich glaube, es liegt wirklich an dieser kleinen Platine, die da drin ist. Das ist ja so ein durchsichtiger Competition Pro von Anno dazumal. Die hatten ja diesen Schalter hinten für Dauerfeuer. Und da sind auch irgendwie Kondensatoren drauf. Und ich vermute fast, dass der Kondensator da irgendwie da Humbug macht, weil ich habe mir dabei rausgefunden, es ist halt so, als wäre Dauerfeuer angeschaltet, obwohl der Schalter hinten aus ist.
Aber ich habe schon gehört, dass Marcel das im Best-of-Video erwähnen wird, oder Marcel?
Ja, den armen Competition Pro, der bekommt einen Ehrenplatz, einen Ehrenausschnitt.
Ich habe meinen auch kaputt gemacht. Ich habe es gestern nicht gemerkt, aber ich wollte dann gestern Nacht noch The Goonies spielen auf dem C64 und da konnte ich immer nicht richtig springen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auch meinen Competition Pro kaputt gespielt habe mit Last Ninja. Weil ich habe mit derartiger Gewalt immer nach oben gedrückt, um zu kämpfen. Das geht ja nach oben, die nach oben Richtung, nur manchmal, nicht immer.
Ich hatte aber gestern auch Angst, weil der wurde da schon ziemlich gerüttelt.
Du hattest Sprungprobleme. Ja. Ich fand immer sehr schön, wie Ingo 10 Minuten lang sagt, ich kann nicht springen. Und Arne schreit, Knopf drücken hoch, ich kann nicht springen.
Ja, aber das hat nicht geklappt, man musste ja irgendwie das in der Bewegung machen. Und
man musste das aus dem Lauf machen,
genau,
in der Amiga-Version, ja.
Das hatte dann, also die Information hat gefehlt. Vor allem, ich hatte halt auch nicht viel Platz zum Laufen da.
Also das Spiel macht echt Competitions kaputt, das Last Ninja. Es ist ein Competition-Pro-Killer. Obwohl, immer, es ist natürlich auch bei mir Jöllenbeck, also, ja.
Ich dachte immer, Decathlon war das Schlimmste. Jetzt top Last
Ninja. Wollte ich auch sagen, ich glaube eher bei Competition Pro, die jetzt 20 oder noch älter geworden sind, trifft das zu, aber ansonsten nicht.
Aber schon erschreckend, dass Last Ninja jetzt als Joystick-Killer gilt. Das ist erstaunlich.
Na wieso? Oliver hat ja im Stammtisch auch gesagt, im Videostammtisch, dass das wie Decathlon ist, das Kämpfen, weil man derartig schnell nach oben drückt. Ich habe das auch so gemacht.
Er hat mit Tastatur gesteuert, weil er auf seinem BBC da das irgendwie, hat er auf die Tasten rumgehämmert, hat er gesagt. Aber
genau,
er meinte die Version mit 4 Farben spielen konnte, ist mir bis heute ein Rätsel.
Aber so schlimm fand ich die jetzt gar nicht optisch.
Ja, ab 3 Promille sieht's gut aus.
Und vor allem, er ist Grafiker, er weiß, was möglich wäre auf System. Und ich glaube, das ist dann noch schwerer zu ertragen, oder ist das, das könnte ich nicht. Das wäre, als wenn du mir die ganze Zeit schiefe Musik vorspielst. Also das ertrage ich doch auch nicht. Wobei die Steuerung ja wohl gut war auf dem BBC.
Nee, gut sah das nicht aus. Allein schon der Infoscreen, wie die Steuerung geht. Return plus Fragezeichen war eine Sache. Return plus irgendwas war eine andere Sache. Das sah sehr kompliziert aus bei Oliver.
Kleiner Sprung, mittlerer Sprung, langer Sprung.
Ja, und alles per Tastenkürzel mit Return plus irgendwas anderes zusammendrücken, irgendwie auf der Tastatur. Ich weiß auch nicht, was es ist, warum beim Videostammtisch sich Leute diese schrecklichen Versionen immer geben. Das könnte ich mir überhaupt nicht, also das könnte ich nicht ertragen.
Ja, aber das ist doch das, was wichtig ist. Wir wollen doch verschiedene Versionen zeigen und nicht immer wie du die Rosinen rauspicken, Arne. Das ist doch der Sinn des Stammtisches.
Also dann seid ihr aber die Masochisten und nicht ich, weil das ist wirklich unerträglich, also was Oliver da hatte.
Wir bieten Unterhaltung. Gut, du hast die beste Unterhaltung geboten, zusammen mit Dani und Ingo über die Fluchattacken. Das konnte man jetzt nicht toppen. Aber vom Grundprinzip hier wollen wir doch auch Unterhaltung bieten. Und die kannst du doch bieten, wenn du merkwürdige Sachen zeigst. Das war doch auch bei dem Thunderbell total witzig, die ganzen merkwürdigen Versionen zu sehen. Die Spectrum-Version dort war doch auch der Hammer.
Ich fand's auch genial, wo Oliver dann so sein BBC Last Ninja bootet und er meint so, ach, für vier Farben sieht das Titelbild gar nicht so schlecht aus. Und du meinst, naja, es hat einen leichten Rotstich, weil es war irgendwie nur rot und gelb.
Oh, und Arne, ich kann dich beruhigen. Ich habe herzhaft gelacht, als du im Videostammtisch gesagt hast, oh, das müssten wir jetzt rausschneiden. Das ist ein bisschen peinlich. Ich habe es rausgeschnitten. Aber nur, um es dann zusammenzuschneiden zu einem Best-of.
Oh nein, ich habe wirklich übelst geflucht. Ich fluche eigentlich nicht so übel, aber da bin ich echt ausgerastet.
Aber ich habe am Anfang auch ziemlich geflucht.
Meine Webcam wackelt zum Teil, weil ich derartig an dem Joystick rüttel, irgendwie aus Frust.
Also es war schon frustrierend teilweise. Also das war echt heftig gestern.
Das war die erste Stunde unseres heutigen Stammtisches. Frei für alle Hörer des Podcast-Kompott-Kanals. Die komplette Folge gibt es für alle monatlichen Unterstützer ab $1 bei Patreon oder 1 Euro bei Steady.